Zu unserer Karfreitagspredigt haben wir uns in Kiel und um Kiel herum die Orte gesucht, die wir zusammendenken konnten mit dem Geschehen um Jesus herum in Jerusalem am Karfreitag. Wir lesen in unserem Predigttext, dass Jesus in Jerusalem verurteilt wurde. Und wir haben gedacht, wo ist es eigentlich wohl in Kiel gewesen, dass jemand verurteilt wurde, wenn er dann im Mittelalter zum Beispiel zum Tode verurteilt wurde? Und das wäre hier gewesen, am heute alten Markt. Damals war es einfach nur der Marktplatz. Hinter uns ist hier die Nikolaikirche. Da drüben, quer über den Platz hinweg, wäre das Rathaus gewesen. Ihr seht jetzt eine Karte eingeblendet, die aus dem Mittelalter Kiel zeigt. Und man kann dort sehen, dass Kiel zu der Zeit fast eine Insel war, mit einer einzigen Brücke, nämlich der Holstenbrücke, die jetzt ja gerade wieder hergestellt wird. Das Urteil wäre vor Gericht gesprochen worden, am Rathaus. Und von dort aus wäre jemand, wenn er zum Tode verurteilt worden ist, dann schließlich zur Hinrichtungsstätte geleitet worden. Lutz, wo wäre das gewesen?
Also im Mittelalter noch ist aufgezeichnet, dass hier direkt vor Ort nach der Verurteilung auch die Hinrichtung geschehen ist, hier innen in der Stadt. Aber das hat sich dann im Laufe der Jahre gewandelt und irgendwie ist das Bedürfnis entstanden, die mit dem Bösen infizierten Menschen quasi, also die Stadt hier eigentlich innerlich verunreinen, sie nach außen zu bringen. Und so gab es dann irgendwann den Galgenberg, zu dem wir nachher auch gleich hingehen werden. Und Menschen wurden also hier verurteilt und dann mussten sie den Weg hier längs bis zur Holstenbrücke und dann den Kuhberg hoch und dann zum Galgenberg gehen, um dort dann hingerichtet zu werden.
Es gab
außen,
also
vor der Stadt eben.
Ja, es gab also so etwas wie eine Via Dolorosa, also einen Weg des Schmerzes, den Jesus gegangen ist in Jerusalem, gab es also in Kiel eigentlich auch. Wir haben das mal versucht auf der Karte einzuzeichnen, das seht ihr jetzt, wo man da so lang gegangen wäre. Und über Jesus ist berichtet, dass er halt in der Stadt verurteilt wurde und dann haben sie ihn hinausgeführt aus der Stadt. Ich habe mich gefragt, und das, Lutz, wäre vielleicht etwas, was du uns erzählen könntest, was das eigentlich für die Jünger wohl bedeutet hat, so dieser Augenblick der Verurteilung und dann auch dieser Weg, den sie mit Jesus gehen. Und wir haben auch über den Schächer nachgedacht, über den, der dort später am Kreuz mit Jesus stirbt. Hast du dazu Gedanken?
Ja, ich denke, das ist aus Sicht der Jünger, und das ist ja jetzt die Tage auch meine Rolle hier ein Stück weit, mich dort rein zu versetzen. Vielleicht war noch etwas Hoffnung da, dass es noch so wie im letzten Moment ein Happy End gegeben hat, dass Jesus dann noch einmal seine ganze Kraft gezeigt hat. Sie hatten ja große Wunder erlebt. Also vielleicht war etwas an Hoffnung da. Andererseits aber natürlich auch das Gefühl von Jesus, er ist überhaupt nicht mehr so, wie wir ihn gerne hätten. Er tut nicht das, was wir uns wünschen würden. Jesus ist auf einem eigenen Weg unterwegs und wir erreichen ihn darin nicht. Und von daher, glaube ich, ist das so ein Gefühl gewesen von, er ist außerhalb unserer Reichweite. Genau, und heute habe ich mich versucht, auch nochmal in die Rolle eines anderen Verurteilten hineinzuversetzen. Jesus ist ja nicht alleine gestorben, sondern zwei Menschen zu seiner Rechten und zu seiner Linken sind auch noch mit ihm gekreuzigt worden. So ist es uns in den Evangelien berichtet. Und ich habe mir mal überlegt, wie ist es denen wohl ergangen? Und ich glaube, das ist ein ganz deutliches Gefühl auch gewesen, für jemanden, der verurteilt wurde und nicht in der Stadt gekreuzigt wurde, sondern außerhalb. Außerhalb, weil dort wurde der Müll abgeladen. Dort wurde das hingebracht, was man nicht mehr brauchte, was man nicht mehr wollte und was man für unwürdig befand. Und insofern ist es, glaube ich, wirklich eine Schmähung und eine komplette Entwürdigung gewesen, dort auf diesen Müllplatz nach Golgatha gehen zu müssen, um dort zu sterben.
Ich habe auch gefühlt, dass es einen Unterschied macht, ob man in der Gemeinschaft der Stadt ist oder außerhalb der Gemeinschaft. Jesus wird ja in der Stadt verurteilt und dort sind also alle Menschen. Dort ist auch in Jerusalem der Tempel. Dort findet das Leben statt, dort ist der Markt, so wie hier auch. Und hier innerhalb der Stadt ist es quasi der Lebensbereich. Außen ist das alles, was man absondert, was man rausnimmt aus der Gemeinschaft. Und verurteilt wird Jesus in der Gemeinschaft, aber er wird dann auch dazu verurteilt, jetzt aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, rausgebracht zu werden. Wenn ich an Jesus denke, dann sehe ich nicht, dass er sich wehrt. Weder als sie ihn beleidigen, noch als sie ihn tatsächlich misshandeln, noch als sie ihn verurteilen. Es gibt eigentlich gar keine Regung, die ich erkennen kann, dass er versucht abzuwenden, was mit ihm geschieht. Und das lässt mich zurückdenken an das, was Jesus vorhergesagt hat. Also im Markus-Evangelium zum Beispiel gibt es da drei Stellen, wo er sagt, also der Menschensohn muss leiden. Jesus muss es erleiden. Er sieht dahinter einen Plan Gottes. Und wir werden nachher noch darüber tiefer nachdenken. Aber ich sehe, dass Jesus es auf sich nimmt und dass er es aushält. Und ich stelle es mir sehr schwer vor, für einen ungefähr 30-jährigen Mann diesen Weg zu gehen in die Verurteilung hinein. Er wusste, dass es kommt. Er wird dann verurteilt und dann läuft, glaube ich, wie so eine Maschinerie ab. Also jetzt ist es noch hier, aber wenn wir uns jetzt hier als Verurteilte auf den Weg machen würden zur Hinrichtungsstätte, dann habe ich mich gefragt, wie lange dauert das? Wie lange geht man eigentlich zu Fuß von hier bis dahin? Vielleicht 25 Minuten oder so? Und wenn du das ein bisschen rauszögerst, also langsamer gehst, kannst du vielleicht noch 30 Minuten draus machen. Mehr aber auch nicht. Dann ist dein Leben zu Ende, hier in unserer Wirklichkeit. Der Menschen wurden ja gehängt. Dort geht es dann erst in den eigentlichen Schmerz, in das eigentliche Furchtbare hinein. Und das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Es hat mich jetzt auch in dieser Beschäftigung mit unserer Stadt berührt, zu wissen, dass es hier auch solche Ereignisse gab. Das ist ja in unserer Wirklichkeit heute gar kein, also merkt man das eigentlich gar nicht mehr. Aber in der Stadtgeschichte ist das zutiefst verankert. Und wir werden nachher feststellen, dass es eine ganze Menge Straßennamen und so gab um diesen ganzen Bereich des Galgens herum in Kiel. Das ist aber alles ausgelöscht worden, also aus der Karte quasi. Also heute erkennt man es nicht mehr, aber wir werden euch an diesem Platz mitnehmen.
Lars, dann lass uns jetzt auf den Weg uns machen. Holzenbrücke und dann nachher den Kuhberg hoch. Und dann zum Galgenberg.
Ja.
Auf geht's.
Auf dem Weg Richtung Galgenberg geht es hier den kleinen Kuhberg hinauf. Und da, wo es bergauf geht, kommt mir Simon von Kyrene in den Sinn, von dem wir lesen, dass er Jesu Kreuz tragen musste. Wie das gekommen ist, ist zwar überliefert, aber eigentlich ist es ein bisschen rätselhaft, denn im Römischen Reich war alles klar geregelt. Auch das Thema Misshandlung bei Kreuzigungen. Und eigentlich hätte man Jesus gar nicht so behandeln dürfen, glaube ich. Denn er war schon so geschwächt, dass er nicht mehr in der Lage war, sein Kreuz bis nach Golgatha zu tragen. Und so wurde Simon von Kyrene bekannt dadurch, dass er dem Gottessohn ein Stück auf seinem Leidensweg helfen musste. Der wurde gezwungen, das Kreuz zu tragen bis Golgatha. Und hier so an der Stelle, wo es bergauf geht, ahne ich, dass es auch schwer geworden sein kann, bis nach Golgatha zu gehen. Wenn ich über die Kreuzigung an sich nachdenke, gefriert mir ehrlich gesagt das Blut ein bisschen in den Adern. Denn die Kreuzigung war darauf ausgelegt, lange zu sterben und nicht einfach zu Tode zu kommen. Dagegen ist der Tod am Galgen geradezu eine Gnade. Ich möchte es hier nicht ausmalen, wie die Kreuzigung im Detail vonstatten ging, aber so viel kann ich sagen. Es gibt Berichte, dass manche der Gekreuzigten tagelang gebraucht haben, um zu sterben. Und Jesus ging diesen Weg auf die Kreuzigung zu und wir ahnen, was in seiner Seele in dieser Zeit vor sich ging.
Ja, wie gesagt, ich habe mich aber ein bisschen hineinversetzt in den einen der beiden Schächer, also der anderen Verbrecher, die neben Jesus gekreuzigt worden sind. Und ich kann mir vorstellen, dass er auf diesem Weg, auf dem er seinen Balken getragen hat, so gewisse Gedanken gehabt hat. Offensichtlich ist er nicht so misshandelt worden, er konnte seinen Balken alleine dorthin tragen und ist nicht so vorher schon so gequält worden wie Jesus. Das ist sicherlich ein Unterschied. Ich denke, dass er wahrscheinlich sein Leben lang immer versucht hat, auf seine Kraft zu setzen. Er war ein cleverer Dieb, er hat sich nicht erwischen lassen, hatte gute Beziehungen, vielleicht hat er gut ausgesehen, vielleicht hat er seinen Charme einsetzen können. Und auf das alles hat er so sein Leben gebaut. Und ich denke, als er diesen Weg jetzt hier gegangen ist, da hat er sich überlegt, dass das eine gewisse Zeit gut war, aber jetzt kommt das alles an eine Grenze und an ein Ende. Und damit zieht er sich jetzt auch nicht mehr raus. Sondern alles das, was er an Fundament gehabt hat für sein Leben, bricht ihm jetzt weg. Und er weiß jetzt nur noch eins, das hält ihn nicht. Und es gibt eigentlich nichts, was ihn noch hält, und es gibt nichts, was ihn tragen kann. Und mit dieser Gewissheit macht er sich so auf den Weg jetzt nach Golgatha zur Hinrichtungsstätte.
Jetzt gehen wir also den kleinen Kuhberg hoch, wie man das auf der Karte auch ganz gut sehen konnte, fand ich, hoch in Richtung Galgenberg. Heute ja Möllingstraße, Ecke Knupperweg, da beginnt das Ganze mit dem Galgenteich. Und naja, das schauen wir uns gleich an, oben am Jungfernstieg dann. Wir sind dort angekommen, wo in Kiel vor 500 Jahren noch ein Galgen stand. Heute ist hier ein Wohngebiet und nichts deutet mehr darauf hin, dass dies ein Ort war, an dem der Galgenberg war, ganz außerhalb der Stadt. Hier um uns herum war vor 500 Jahren nur Feldmark. Ein paar Bauernhöfe, Felder ganz in der Nähe, der Waisenhof. Und hier an dieser Stelle bei den beiden Galgenteichen der Galgen. In der Jesusgeschichte sind wir damit auf Golgatha angekommen. Und es heißt eigentlich ganz lapidar, und dort kreuzigten sie ihn. Jesus wurde noch Wein angeboten, den er abgelehnt hat, denn der Gottessohn starb mit einem Auftrag und ich glaube, er wollte es mit klarem Bewusstsein tun. Jetzt ging es wirklich um alles, um das Tragen der Sünde der Menschheit, und dieser Weg musste durchlitten werden und Jesus ist nicht ausgewichen. Er hat es ertragen mit klarem Sinn. Und die Schmerzen, die er erlitten hat, werden gar nicht beschrieben. Der Evangelist erspart uns das, mitzuerleben, was Jesus genau durchlitten hat. Aber wir erfahren durchaus einiges um seinen Tod, um sein Sterben herum. Gerade der Schächer am Kreuz mit ihm hatte eine ganz bedeutende Rolle noch in diesen letzten Momenten gehabt.
Ja, dieser Schächer nimmt wahr, dass neben ihm jemand hängt, der noch zentraler hängt als er. Er sieht, dass auf der einen Seite ein dritter Verbrecher steht und dann zentral in der Mitte Jesus Christus. Und ich kann mir vorstellen, dass er von ihm gehört hat. Diesem Wanderprediger aus Nazareth, aus Galiläa, also aus dem Norden von Israel. Und ich denke, er hat sich gewundert. Warum ist der an der zentralen Stelle? Warum kriegt er die Masse an Spott eigentlich ab? Denn er denkt sich natürlich, er hat es verdient gehabt. Aber was hat eigentlich dieser Jesus getan? Und der Spott wird immer größer. Der Spott wird immer schlimmer. Und sie rufen ihm zu und das hört der Schächer. Anderen hast du geholfen, aber jetzt hilf dir auch uns hier und hol uns hier runter vom Kreuz. Oder hol dich hier runter vom Kreuz. Und auch der andere Verbrecher stimmt ein in diesen Spott, der gegen Jesus geht. Sie geben ihm Wein, damit Essig gefüllt ist. Ich denke, das war auch so eine Art entwürdigende Situation für Jesus, diesen Wein zu nehmen und dann zu spüren, das ist kein wirklicher Wein, sondern er ist sauer und ungenießbar. Genauso mit dieser lächerlichen Dornenkrone streiten sie so ihren Spott. Sie geben ihrem König der Juden eine Krone, es ist eine Krone aus Dornen. Und sie schreiben dieses Schild, Jesus Christus, König der Juden, nageln sie über ihn und er ist getränkt in Blut und das ist, ist tatsächlich so, dass ich glaube, das Ziel für alle war, Jesus komplett hier seine Würde zu nehmen. Muss ich ja auch vorstellen, alle Gekreuzigten hängen da nackt und also splitternackt. Und aller Spott ging vor allen Dingen auf Jesus. Und in dem Moment wird irgendwann bei diesem Schächer etwas passiert sein. Dass er so fühlt und denkt, Leute, was macht ihr euch eigentlich lächerlich jetzt über diesen hier? Denn was hat er denn getan? Warum hängt er denn hier? Das sind doch alles keine haltbaren Vorwürfe. Die einzigen, die hier zurechthängen, das bin ich und das ist der andere Verbrecher hier neben mir. Aber was soll das eigentlich? Und in dem Moment setzt etwas ein in ihm, dass er merkt, Schuld und Dreck und Unreinheit, das warum sie überhaupt das Ganze auch nach Golgatha verfrachtet haben, das ist nichts, was an Jesus klebt, sondern das ist das, was an ihm klebt. Und er weiß, sein letztes Stündlein hat geschlagen und er fühlt, dass hier jetzt das nicht mehr reinzuwaschen ist. Und auch die Priester dort unten, die dort stehen, sie sind nicht die, die ihn reinwaschen werden. Aber er hat ein Bedürfnis, danach rein zu werden. Und wo gibt es jetzt jemanden? Wo gibt es etwas, was ihn reinigen kann? Und er weiß, dass das keiner für ihn tun kann. Und dann geht sein Blick zu Jesus und Er sieht, wie Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in dem Moment wird ihm nochmal deutlicher, dass eigentlich müsste er jetzt, ja, wie das so oft ist, wenn Leute hingerichtet werden, Jesus könnte sie alle verfluchen. Er könnte ihnen alle die Pest an den Hals wünschen. Aber nein, er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann wird ihm klar, es gibt einen Experten hier. Einen Experten für das Thema Vergebung. Einen Experten für das Thema Schuld. Und das sind nicht die, die eigentlich dafür gedacht sind, dort unten, die so ihren Spott treiben, sondern das ist der, der neben ihm steht. Und dann rafft sich dieser Schächer auf, nimmt seine ganze Kraft zusammen und sagt zu Jesus, Jesus, wenn du auf deinem Thron sitzen wirst, wenn du ins Paradies kommen wirst, dann bitte denk an mich. Und als Jesus sich ihm dann zuwendet und sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, da ist das so für diesen Schächer, das Leben in ihn hineinkommt. Er fühlt das Gleiche, was bei der Schöpfung damals passiert ist, als Gott spricht, es werde Licht. Und wo Jesus ihm jetzt sagt, du wirst neben mir im Paradies sein, kommt neues Leben in ihn hinein. Und obwohl er stirbt, gibt es einen Weg zum neuen Leben hindurch, geschaffen durch diese vergebenen Worte von Jesus Christus.
Die Situation des Schächers, finde ich, ist ein krasser Gegensatz eigentlich zu dem, was sonst passiert, nämlich dass die Menschen tatsächlich Jesus verspotten. Also unten unterm Kreuz sitzen die Soldaten, die vertreiben sich die Langeweile. Für sie ist es so eine Art Handwerk, jemanden hinzurichten. Und unten stehen überall Leute und sie bepöbeln Jesus. Das steht im Evangelium, in unserem Predigtext ganz klar drin. Sie verspotten ihn. Und ich habe mich gefragt, was das eigentlich für Gott bedeutet, der ein Beziehungswesen ist, der sich Liebe wünscht, der Liebe schenkt und Vergebung schenkt. Und das Gegenteil davon ist ja Spott und Hohn und Ablehnung und Gepöbel. Und ich habe mich gefragt, was Jesus wohl gefühlt hat über diese Menschen, die gerade an dem Augenblick stehen, an dem der Schächer fühlt, hier könnte Vergebung, hier wird Vergebung gestiftet und sie wenden sich davon ab. Das ist, finde ich, ein eigentlich ganz furchtbarer Moment, denn Vergebung könnte hier sein und Menschen wenden sich davon ab. Für mich hat das bedeutet, mich zu fragen, wo ich eigentlich mich finde, bei dem überführten Sünder, dem Schächer, oder bei denen, die so halb gelangweilt das alles zur Kenntnis nehmen um Jesus, oder bei denen, die sogar Spott treiben. Na, bei denen fühle ich mich gar nicht aufgehoben, aber dieses halb gelangweilte, also dass ich manchmal die Bedeutung dessen, was Jesus für mich tut, so fast nicht mehr sehe, irgendwie so eine Routine darin habe, in einen Gottesdienst gehe und nicht mehr fühle, es geht hier um alles, es geht um meine Seele, es geht um das ganze Heil. Das ist hier schon aufgerufen, finde ich. Da geht es wirklich um viel.
Ich glaube, nochmal ein wichtiger Punkt auch für den Schächer ist der Moment, als Jesus stirbt, sagt uns ja die Bibel, dass es komplett dunkel wird.
Ja.
Also Gott spricht bei der Erschaffung der Welt und es wird Licht. Und jetzt hängt Gottes Sohn dort am Kreuz und stirbt und das Licht ist nachmittags um 15 Uhr weg. Kein Licht mehr da und dann zerreißt ja der Vorhang im Tempel. Für das Allerheiligste, also der Zugang zu dem Allerheiligsten. Und dieser Vorhang zerreißt und der Zugang zu Gott ist damit wieder möglich, ist damit greifbar. Und ich denke, das ist für diesen Schächer nochmal so eine Bestätigung, dass das, was Jesus ihm gesagt hat, real ist. Und tatsächlich jetzt die letzten Minuten seines Lebens und dann das Leben danach ganz maßgeblich bestimmen wird.
Jesus stirbt mit den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben vorhin am Alten Markt diesen Moment nochmal bedacht, dass ein Verurteilter aus der Stadt geführt wird. Und auch wenn man es jetzt hier mit den Menschen, die um uns herum auftauchen, das seht ihr auch im Film, dass überall hier Menschen sind, das war damals ja nicht so. Damals Golgatha außen vor der Stadt, dieser Ort hier außen vor der Stadt. Also von den Menschen ist Jesus schon getrennt, als er gekreuzigt wird. Da sind nur die Schaulustigen mitgekommen. Aber als er stirbt, da fällt die ganze Schuld der Menschen, alle Trennung von Gott, das fällt alles wie eine ewige Last auf ihn. Jedes Getrenntsein von Gott, das je existieren wird oder je existiert hat, fühlt er in diesem Augenblick. Und da spürt er das erste Mal in seinem ganzen Leben seinen himmlischen Vater nicht mehr. Da wird unsere Sünde zu seiner Sünde und er stirbt mit diesem furchtbaren Ausruf des von Gott Verlassenen, damit wir diese Verlassenheit nie wieder fühlen müssen. Wir wissen jetzt für immer, egal wo wir sind, egal wie verlassen wir uns fühlen, egal wie einsam wir sind, egal wie isoliert von Menschen oder von Gott wir uns fühlen, Jesus war in dieser Tiefe und er ist jetzt mit uns in dieser Tiefe. Und in diesem Augenblick, finde ich, löst sich eine ewige menschliche Not, indem Jesus sie trägt. Und dann in dem Augenblick stirbt er und trägt alles, was uns je belasten konnte. Amen.